Guten Morgen, ihr Lieben. Ich glaube, es war irgendwann in den 90er Jahren, als die Firma Coca-Cola ihre ersten PET-Plastikflaschen auf den Markt gebracht haben. Und der Werbespruch damals, ich weiß nicht mehr genau, wie er ging, aber da kam der Begriff unkaputtbar drin vor. Ungewöhnliches Wort. Ich möchte mit euch heute nicht über unkaputtbare Flaschen reden. Ich möchte mit euch gerne Fortsetzung machen, da wo ich beim letzten Mal aufgehört habe, für die, die sich noch erinnern können. Und zwar geht es um unzerstörbare Freude. Und es geht um den Philipperbrief. Und ich finde, der Philipperbrief, der ist auch wirklich das beste Anschauungsmaterial, was man sich dafür wünschen kann. Weil hier sitzt ein Mann im Gefängnis. Das ist nicht schön. Der sitzt auch noch in einem römischen Gefängnis. Das ist noch weniger schön. Römische Gefängnisse, die waren brutal. Und es kann gut sein, dass dieser Mann dieses Gefängnis nicht mehr lebend verlässt. Eine Hinrichtung könnte auf ihn warten. Das steht zumindest im Raum. Und eigentlich würde man doch sagen, dieser Ort, das ist ein Ort der Finsternis, ein Ort der Trübsal, der Zweifel, der Angst, der Zerrissenheit, vielleicht auch der Panik. Und mitten aus diesem schrecklichen Ort, da schreibt dieser Mann einen Brief an seine Freunde, an eine Gemeinde, an die Philipper. Der Brief ist nicht lang, 4 Kapitel, aber das Wort Freude kommt 16 Mal darin vor. Und dieser Mann fließt so richtig über in seiner Freude, die er in Jesus hat und die er im Glauben hat. Ich finde, das ist ein geniales Anschauungsmaterial. Ich meine, im Prinzip könnte ja jeder von uns ein Buch über Freude schreiben. Oder vielleicht nicht gleich ein Buch, aber einen Text. Wenn alles gerade so richtig gut läuft, ja, wenn die Gemeinde vielleicht wächst, der Familie geht's gut, die Kinder sind gesund, die Schwiegermutter ist im Urlaub. Es gibt ja so Phasen, wo einfach alles stimmt. Ja, da kann man sich so richtig freuen und sagen, ach Jesus, Mensch, ist das schön. Aber von diesem Ort hier, aus dem Gefängnis, schreibt Paulus einen Brief über Freude. Und ich lese uns aus dem ersten Kapitel des Philipperbriefes die Verse 12 bis 18. Liebe Freunde, ihr sollt wissen, dass alles, was hier mit mir geschehen ist, letztlich zur Verbreitung der Botschaft Gottes beigetragen hat. Denn hier weiß jeder, und das gilt sogar für die Soldaten der Palastwache, dass ich für Christus in Ketten liege. Doch durch meine Gefangenschaft haben viele Mut gefasst und sind sehr viel furchtloser darin geworden, anderen von Christus zu erzählen. Manche tun dies zwar nur aus Eifersucht und Rivalität, aber andere predigen Christus auch mit guten Absichten. Sie predigen aus Liebe zu mir, weil sie wissen, dass der Herr mich hierher gebracht hat, um für seine gute Botschaft einzustehen. Die anderen aber verkündigen Christus aus selbstsüchtigen Motiven und nicht aus ehrlichem Herzen. Sie wollen mir meine Gefangenschaft noch schmerzlicher machen. Doch ob ihre Beweggründe nun ehrlich sind oder nicht, die Botschaft von Christus, auf welche Weise auch immer, wird verkündigt. Und darüber freue ich mich. Und ich werde mich weiter freuen. Soweit der Text. Das Erste, was ich heute Morgen gerne mit euch teilen möchte, ist etwas, was mir wesentlich erscheint. Der Glaube schaut immer auf das Positive. Glaube ist eine positive Kraft und Glaube schaut auf das Positive. Ja, zugegeben, sehr oft gelingt uns das nicht so wirklich. Und Paulus macht uns das hier wirklich vor. Der Philipperbrief ist ja eigentlich in erster Linie ein Freundesbrief. Paulus schreibt an seine Freunde in der Gemeinde in Philippi, weil die Philipper, das waren die Gemeinde, die ihn unterstützt haben, finanziell, und sie haben ihn ausgesandt. Ja? Die Philipper waren eine sendende Gemeinde. Und vielleicht war Paulus vor gar nicht mal allzu langer Zeit dort und hat erzählt, wo er noch Gemeinden gründen will. Und wo er noch Menschen zu Jesus führen will und was er alles noch so tun möchte. Und die waren begeistert, haben vielleicht noch ein Sonderopfer gesammelt und haben Paulus ausgesendet und haben gesagt, ja Mensch, gib Vollgas, wir unterstützen dich. Und jetzt? Tja, jetzt sitzt er im Gefängnis oder aus all den großen Plänen wird gerade gar nichts. Was ist denn jetzt mit dem missionarischen Auftrag von Paulus? Was kann er denn jetzt seinem Freundeskreis, so sage ich es mal, was kann er denn schreiben? Sorry Jungs, ich sitze im Knast, alles muss warten. Habe ich nicht vorgelesen vorhin im Text, oder? Er schreibt was ganz anderes. Er schreibt, ich will, liebe Geschwister, dass ihr erkennt, dass das, was mir geschehen ist, sich viel mehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat, sodass in der ganzen kaiserlichen Kaserne und bei allen übrigen bekannt geworden ist, dass ich um Christi willen gefangen bin. Paulus freut sich. Er freut sich über eins, nämlich, dass jetzt gerade ganz viele römische Soldaten, römische Richter und Beamte in Rom von Jesus hören. Er nutzt seine Chance, da wo er gerade ist, Zeugnis zu geben, mit den Menschen über Jesus ins Gespräch zu kommen. Und er sagt, alle hier wissen, dass ich kein Schwerverbrecher bin, ja, und dass ich weder gemordet noch gestohlen habe noch sonst irgendwas. Alle wissen, ich bin um Jesu willen hier. Paulus erzählt von Jesus, genau da, wo er gerade ist. Und er sagt, genau das ist doch meine Berufung. Wo ist denn das Problem? Ich habe vielleicht gerade ein Spezialauftrag, mit dem hätte ich vorher so nicht gerechnet. Aber es ist jetzt so. Und ich werde hier nicht sitzen und Trübsal blasen, sondern ich werde genau das machen, was Gott mir aufgetragen hat, wozu er mich berufen hat. Nämlich, ich werde das Evangelium verkündigen. Wisst ihr, ich habe mir so versucht, den Paulus vorzustellen, als er diesen Brief zu Ende schreibt. Viertes Kapitel, wir springen mal ein bisschen vor. Und am Schluss, da sehe ich ihn da sitzen mit so einem richtig frechen, schelmischen Grinsen quer über seinem Gesicht, als er schreibt, es grüßen euch alle Heiligen, besonders die aus dem Haus des Kaisers. Da hat er es geschafft, irgendwie im Haus des Kaisers noch einen Hauskreis aufzumachen. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich will da auch nicht zu viel hineininterpretieren, aber Paulus ist in Rom und er bläst nicht Trübsal. Er sagt, ich predige das Evangelium. Und Menschen hören von Jesus. Und das ist es doch, worum es geht. Ich glaube, dass Zeiten, in denen wir leiden, in denen es uns nicht so gut geht, dass doch das auch oft besondere Zeiten und gesegnete Zeiten sind. Ich habe ein ums andere Mal gehört und auch miterlebt, dass Menschen, denen es nicht gut ging, die Trauer und Schmerz durchlitten haben, anderen zum Segen geworden sind. Was ich sagen möchte, eine Notsituation bringt ganz oft neue Leute in dein Leben. Leute, die du sonst vielleicht nie kennengelernt hättest. Stell dir vor, du bist im Krankenhaus. Das ist nicht schön. Aber haben deine Zimmergenossen und die Pfleger und Ärzte im Krankenhaus, haben die eine Chance, von Jesus zu hören, weil du deinen Aufenthalt dort als Gottes Plan siehst? Paulus nutzt seine Chance und evangelisiert unter Mithäftlingen, Soldaten, Beamten. Und er behauptet von sich, ich bin voll auf Kurs. Ja, alles schön und gut, Paulus. Aber was wird denn aus deinem apostolischen Dienst an den Gemeinden? Das ist doch auch deine Berufung, ja? Die Gemeinden, die brauchen dich doch. Fällt das jetzt nicht alles flach? Wer aufgepasst hat, wird sagen, nö. In Vers 14 schreibt Paulus, doch durch meine Gefangenschaft haben viele Mut gefasst und sind sehr viel furchtloser geworden. Worin? Die Botschaft zu verkünden, von Christus zu erzählen. Paulus sagt, meine Gefangenschaft, die wirkt sich positiv auf die Gemeinden aus, die davon hören, weil die werden ermutigt und predigen umso leidenschaftlicher. Ich kann das nachvollziehen. Immer wieder begegne ich Christen, die durch eine schwere Zeit gehen, die durch Leid gehen. Und ich merke, dass sie das mit Jesus tun. Und ich merke, dass sie in dieser Situation getröstet sind. Und ich spüre förmlich diese Kraft, die ihnen geschenkt wird in dieser Situation. Und ich kann euch sagen, das macht ganz viel mit mir. Ja, was das Leiden betrifft, ich bin wahrlich kein Held. Ich habe schon so oft erlebt, dass Gott durch Leiden viel Gutes bewirkt. Aber ich hatte bisher noch nie die innere Freiheit zu beten, na dann, Herr Jesus, gib mir mal ein bisschen mehr. Ja? Ich bin gerne fröhlich. Und ich mag es, wenn es mir gut geht. Und umso mehr bewundere ich das, wenn ich sehe, wie jemand eine schwere Zeit durchlebt und dann mit Jesus durchgeht. Dietrich Bonhoeffer. Am 9.04.2025 war sein 80. Todestag. Und er schreibt im KZ, im Gefängnis, kurz vor seiner Hinrichtung, dieses Lied, ihr kennt es alle, von guten Mächten wunderbar geborgen. Warum, habe ich mich gefragt, warum sind diese Zeilen, und entschuldigt mal, wenn ich dieses Wort gebrauche, warum sind die so magisch? So unfassbar berührend. Weil wir wissen, wer sie geschrieben hat und wo. Was für ein Zeugnis ist das, was für eine Ermutigung. Auch für uns, die wir auch miteinander durch schwere Zeiten manchmal unterwegs sind. Und Paulus sagt genau das, Die Gemeinden werden ermutigt durch meine Haltung. Wisst ihr, und jetzt kommt was, das ist mir aufgefallen, etwas, was Paulus überhaupt nicht auf seinem Schirm gehabt hat. Und was auch die Philipper überhaupt nicht wussten, nicht ahnen konnten. Paulus sitzt im Gefängnis und er schreibt einen Brief an seine Freunde. Mehr nicht. Dass dieser Brief seit 2000 Jahren apostolischen Dienst an den Gemeinden tut, ja, das hat Paulus überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Dass dieser Brief mal Teil des Neuen Testaments wird. So ein unfassbares Dokument über die Freude. Und dass seit 2000 Jahren sich Christen versammeln, um diesen Text zu lesen, darüber nachzudenken und daraus Trost und Kraft und Mut und Freude zu schöpfen. Seit 2000 Jahren. Da bin ich einfach platt, was wir für einen genialen Gott haben. Paulus hatte das nicht auf dem Schirm. Klar, er hat gesagt, die Gemeinden werden ermutigt durch das, was ich hier erlebe. Aber dass das für uns heute auch noch gilt, dass wir ermutigt werden durch das, was Paulus erlebt hat. Ich finde das genial. Paulus sagt, das hat er sehr wohl auf dem Schirm, es ist alles gut. Es läuft alles nach Plan. Vielleicht gerade nicht nach meinem Plan, aber nach Gottes Plan. Und Menschen hören von Christus und die Gemeinde wird erbaut. Wisst ihr, der Teufel ist jemand, der unseren Blick zu reduzieren versucht auf das Negative. Jesus ist immer der, der unseren Blick auf das Positive lenken möchte. Der Teufel möchte uns dazu verführen, möglichst immer auf das Schlechte zu schauen, über das Schlechte zu reden, über das Schlechte nachzudenken. Zum Beispiel auch in Beziehungen. Er liebt es, Menschen auf ihre Fehler und Schwächen zu reduzieren. Beispiel: Wenn dich jemand zweimal nicht grüßt, derjenige wird in deinem Kopf und in deinem Herzen ganz schnell zu dem, der nie grüßt. Aus zweimal wird nie. Das geht ganz fix. Und der Teufel liebt es, solche Spiele mit uns zu spielen. Selbstverständlich, wir leben in dieser Welt, wir sind noch nicht im Himmel. Ja, und wir haben natürlich auch unsere Baustellen. Aber es ist immer eine Frage, wohin wir schauen. Und Glaube schaut auf das Positive. Und das ist die Quelle von unzerstörbarer Freude. Gerade auch in der Gemeindearbeit, da wo wir zusammenstehen, Seite an Seite, um den Auftrag Jesu umzusetzen. Da ist es so wichtig, dass wir nicht ständig auf das gucken, was nicht funktioniert. Und an der Stelle finde ich den Paulus bewundernswert, weil dort in der Gemeinde in Philippi, da bekommt er ja gerade nicht nur Trost und Zuspruch. Nein, er hört sogar, dass Leute ihn bekämpfen, seinen Einfluss bekämpfen. Und er kann sich nicht wehren, er sitzt im Gefängnis. Aber hat so eine klare Sicht. Und es ist so reflektiert, was er hier schreibt, wenn er sagt: Bei manchen ist Neid und Streitsucht im Spiel, wenn sie die Botschaft von Christus verkündigen. Doch es gibt auch solche, die es in der richtigen Haltung tun. Und dann ist in Vers 18: Aber was macht das schon? Ob es nun mit Hintergedanken geschieht oder in aller Aufrichtigkeit, entscheidend ist, dass die Botschaft von Christus verkündigt wird. Und darüber, schreibt Paulus, freue ich mich. Und auch in Zukunft wird nichts mir diese Freude nehmen können. Es gibt ja das andere Extrem. Es gibt ja so Leute, die sind hoffnungslose Optimisten. Stellt euch vor, ihr seid mit jemandem unterwegs, wandern oder Fahrrad fahren, wenn es jetzt am Donnerstag vielleicht regnet, und ihr seid den ganzen Tag unterwegs, bei strömendem Regen. Du bist klatschnass bis auf die Haut und du hast einfach keine Lust mehr. Und dann hast du jemanden, der mit dir gemeinsam unterwegs ist, der ständig sagt, guck mal, da hinten wird's hell, das kommt gleich zu uns. Ihr versteht, was ich meine. Aber Paulus ersetzt hier nicht einfach nur die rosa Brille auf, ja, sondern er analysiert ganz klar und er sieht auch die, die mit schlechten Motiven unterwegs sind. Und er redet das nicht schön, aber Paulus lässt sich nicht reduzieren auf das Negative, sondern er sieht das Ganze. Und er sagt, wichtig ist doch, dass die Botschaft von Jesus verkündigt wird. Und darüber freut er sich. Und das macht einen Unterschied. Dankbarkeit trotz widriger Umstände. Und ich lerne an dieser Stelle was. Ich lerne nämlich, dass geistliche Freude auf Glaubensentscheidungen beruht. Geistliche Freude, das ist nichts, was einfach so passiert oder so ein Gefühl. Ja? So nach dem Motto, ich habe Jesus angenommen und seitdem bin ich immer fröhlich. Ja? Ich habe so ein dauerhaftes Grinsen im Gesicht. Ich kann überhaupt nicht mehr aufhören zu grinsen und vielleicht fragen sich meine Arbeitskollegen schon, ob ich irgendwas einnehme. Unzerstörbare Freude ist das Resultat von Glaubensentscheidungen. Und das finde ich so stark, wenn Paulus hier schreibt, wenn auf alle Weise Jesus verkündigt wird, dann freue ich mich darüber und dann werde ich mich auch weiter darüber freuen. Die alte Schlachterübersetzung, die übersetzt, ich freue mich und ich will mich auch freuen. Freude ist kein zufälliges Gefühl, sondern es ist eine Entscheidung. Ich will mich freuen. Ich will im Glauben auf das Positive schauen. Ich will dankbar sein. Ja, wenn Freude einfach nur ein Gefühl wäre, dann würde Philipper 4, Vers 4 überhaupt keinen Sinn machen. Wenn Paulus schreibt, freut euch in dem Herrn alle Zeit und abermals sage ich, freut euch. Also die Leute unter euch, die so Rechtschreibung, Grammatik bewandert sind, das ist doch Befehlsform, oder? Wenn Paulus sagt, freut euch, kann man Ausrufezeichen dahinter setzen, ist ein Befehl. Tja, da machst du nichts. Entweder freust du dich oder du freust dich eben nicht. Jakobus schreibt an die Gemeinde, ganz am Anfang seines Briefes, gleich der zweite Vers, liebe Brüder, wenn ihr in schwierigen Situationen geratet und euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Ach, yippie, schon wieder Schwierigkeiten, da freue ich mich aber. Warum ist das so wichtig? Warum ist das so wichtig? Ich nehme euch mal ein Stück mit ins Alte Testament. Nehemia. Die Israeliten, die waren gerade aus der Gefangenschaft zurückgekommen. Sie hatten die Mauer wieder aufgebaut. Sie hatten den Tempel wieder aufgebaut. Und dann haben sie sich versammelt und haben miteinander das Gesetz gelesen. Und dann sagt Nehemia, geht hin, esst Fettes und trinkt Süßes, denn dieser Tag ist unserem Herrn heilig. Darum seid nicht bekümmert, wie geht der Vers weiter? Denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Glaube bedeutet, konsequent auf das Positive zu schauen. Darf dich fragen, wirst du dich diese Woche freuen? Die Gegenfrage könnte sein, woher weißt denn du das? Ich glaube, das können wir entscheiden. Das können wir heute entscheiden. Jesus bietet uns ein Leben mit unzerstörbarer Freude an. Und er möchte uns lehren, genauso wie Paulus damals in dieser schlimmen Situation, auf das Positive zu schauen, auf das zu schauen, was Gott tut. Und das ist etwas, was mich an diesem Text unheimlich begeistert. Amen.